Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Bohrleuten. Ich möchte heute direkt mit einer Frage anfangen. Ariane, bist du eine gute Deutsche?
Nee, ich weiß nicht mal, was das sein soll, ehrlich gesagt.
Ja, das denke ich mir. Ich halte das nämlich auch für eine gar nicht so leichte Frage gewissermaßen im deutschen Kontext. Ich glaube, die meisten Amerikaner, wenn ich sie fragen würde, are you a good American oder so, die würden zum einen emphatisch ja sagen und hätten zum anderen einen ganzen Strauß von Kategorien, was da gilt. Und wir wollen uns heute über Patriotismus unterhalten. Was ist das eigentlich? Kann man das essen? Und wie würde das in Deutschland überhaupt funktionieren aktuell? All das sind Fragen, die kamen auf, mehr oder weniger beiläufig in einem Kommentarstrang letzthin im Blog. Und das entspannt sich aus einer völlig unverbundenen Diskussion eigentlich und hat dann ein Eigenleben entwickelt. Und es wurde mir irgendwann zu viel für Kommentare. Und da dachte ich, schreibst du einen Artikel drüber, aber ich wusste dann gar nicht recht, was. Und stattdessen habe ich dann gedacht, hey, macht doch Sinn, wenn wir uns einfach mal drüber unterhalten und vielleicht kommen wir ja im Gespräch auf etwas Sinnvolles. Und wenn sich das jetzt so anhört, als hätten wir uns gar nicht so gut vorbereitet und hätten keinen fixen Plan dafür, dann ist es korrekt und auch Teil der Absicht, wie wir das heute aufziehen wollen. Weil wir wollen wirklich quasi mal schauen, wo uns die Diskussion hinbringt. Und eventuell kommt da ja was Befruchtendes raus. Vielleicht wird es auch ein gigantischer Dart. Wir werden sehen, was da passiert. Sind aber auf jeden Fall dann auch im Anschluss gespannt, wie ihr das Ganze dann natürlich seht und was eure Konzeptionen von Patriotismus sind. Ich würde am Anfang noch eine Prämisse sozusagen in den Raum werfen, die, glaube ich, ziemlich unkontrovers ist, nämlich, dass wir Deutschen ein sehr problematisches, ambivalentes Verhältnis zu Patriotismus haben, das sich aus unserer Geschichte speist. Ja? Durch die Niederlage im Zweiten Weltkrieg, durch die wirklich komplette, hundertprozentige Diskreditierung des deutschen Nationalismus, wie er noch gefrönt wurde im 19. Jahrhundert und wie er sich dann weiterzog ins 20., gab es einen radikalen Cut letzten Endes, bei dem die Deutschen zwar durchaus immer noch eine Art von Nationalbewusstsein hatten, insofern als dass es einigende Elemente gab, das aber nicht mehr verknüpft wurde mit der Nation, mit dem Volk oder sowas. Mein Argument ist ja immer, dass unser Gründungsmythos sozusagen ist ja das Wirtschaftswunder und alles, was da rausfließt. Ja, wir Deutschen als dieses fleißige Volk, pulling up at the bootstraps, ja, Exportweltmeister, solche Dinge, daran hat man dann gemacht. Ja, dann die Ostpolitik, da waren wir dann die vernünftigen Leute, die da quasi aus diesem Kalten Krieg-Wettlauf aussteigen oder so. Aber auch hier, das war alles nicht so verbunden mit Schwarz-Rot-Gold oder sowas, sondern das war immer so abgetrennt und nichts, was man irgendwie zelebriert hätte. Und ich würde sagen, die große Änderung quasi, die Wasserscheide, wo das begonnen hat, dass es überhaupt wieder eine relevante Kategorie wird, war 2006 die WM, wo urplötzlich alles voll war mit schwarz-rot-goldenen Flaggen. Für die Jüngeren, 2006 hat Deutschland die WM ausgerichtet. Ja, da war, wie das Motto damals hieß, die Welt zu Gast bei Freunden. Und das war wirklich das erste Mal, dass in Deutschland ein Flaggenmeer war. Alle haben damals Schland ganz toll gefunden. Und ich sage ja bis heute, das ist keine real existierende Nation, sondern ein Fantasyland mit einer Boygroup als einzigen Bewohnern. Aber das war eben der große Moment, in dem, da gab es damals auch eine riesige Patriotismusdebatte. Ja, so passiert ja was, wird jetzt ganz Deutschland rechts, weil bei der Fußball-Weltmeisterschaft Flaggen geschwenkt werden. Also gerade in der linken Szene, die drehte damals völlig Kohle. Da kann ich mich noch dran erinnern. Das war eines der ersten Male, wo ich mich selber etwas entfremdet habe von der linken Szene. Nicht so, weil ich groß Patriot wäre oder Fußball interessiert. Ich fand es nur so grotesk albern. Also auf beiden Seiten effektiv. Und von den Vuvuzelas wollen wir es gar nicht anfangen. Ich glaube, die waren später. Ne?
Die waren ein Jahr, also einmal vorher oder danach. Das war Südafrika.
Ja, irgendwie 2010 oder wann das war. Ja, anyway, auf jeden Fall, das wäre quasi so meine Prämisse. Wir haben seit 2006 einen ganz, ganz seichten Anstieg in Richtung eines beginnenden Nationalgefühls, dass es wieder möglich ist, ohne dass gleich alle mit, da landen wir wieder bei 1933, mal eine schwarz-rot-goldene Fahne im Garten zu hängen oder sowas. Das war ja früher eher so Republikaner-Territorium oder sowas. Inzwischen ist es Folklore im Endeffekt so ein bisschen. Aber wir haben definitiv immer noch kein Verhältnis zu unserem Land, wie das beispielsweise die Franzosen oder die Briten oder die Amerikaner oder praktisch eigentlich jedes andere Land hat. Und da wäre jetzt die Frage, die wir heute eben diskutieren wollen, was macht uns Deutsche eigentlich aus? Also erstens das quasi und zweitens, wie ist man eigentlich heutzutage ein deutscher Patriot? Und was wäre denn da so dein erster Annäherungsversuch, Ariane?
Ja, also ich bin ja eine Linke und insofern muss ich wirklich sagen, kann ich da, also gar nicht so diese Hardcore-Linken, dass ich das ablehne, aber es ist mir ein bisschen egal, sag ich mal. Das soll, ich stehe dem ein bisschen distanziert gegenüber, weil mir das immer ein bisschen zu hochgestochen ist. Und ich muss sagen, 2006, das fand ich insofern tatsächlich mal ganz erfrischend, weil das so was Unernstes hatte. Das kennt man ja gar nicht so von uns Deutschen, sonst ist das ja immer sofort ernst und verkrampft und das war Jäischland und wir hängen hier eine Fahne hin. Und das ist ja jetzt auch noch so, dass es das oft für ein paar Wochen gibt und das wird auch ohne Diskussion sofort wieder weggeräumt. Weil ich weiß, damals gab es ja auch diese Diskussion, bleiben die Fahnen hängen? Nein, die werden sofort, einige haben das ja, weil im Moment fliegt Deutschland ja auch schnell wieder raus, einige hängen sie dann sofort wieder ab und andere warten, bis das Turnier vorbei ist. Und das ist, muss ich sagen, ein bisschen so mein Patriotismusgefühl, auch wie bei der WM. Ich drücke der deutschen Mannschaft meistens auch die Daumen und finde das ganz gut. Da kennt man ja dann auch eher alle Spieler, aber ich mag auch die italienische Mannschaft. Also die mag ich eigentlich genauso gerne. Ich hänge halt keine Flaggen auf, weil ich gar nicht weiß, wo ich sowas herkriege, ehrlich gesagt. Und das ist, glaube ich, tatsächlich schwierig mit Deutschland. Und ich glaube, es liegt viel an der Nazi-Zeit, aber nicht nur, weil es liegt auch an zwei Sachen. Zum einen daran, dass wir sehr dezentral sind, weil wenn man mich fragt, empfindest du dich als Deutsche, Europäerin oder Nordlicht, würde ich sagen, hier Nordlicht, ne? Das hatten wir ja auch im Blog ganz oft, gerade bei so Corona-Sachen, wo da die Unterschiede manchmal so deutlich wurden, dass da viel Norddeutsch, Süddeutsch, Ostdeutsch, dass da immer noch so viel Lokalpatriotismus mit da reinschwingt. Dass man gerade, weil ich ja auch ursprünglich aus Schleswig-Holstein komme, und dass es einem denn tatsächlich oft schwerfällt, so die Bayern ganz normal mit dazu zu zählen. Gerade wenn jetzt der Söder mit in der Opposition sitzt und Bayern zuerst und so, denkt man immer, oh, dann macht doch euer eigenes Ding. Und das Zweite ist, dass uns, glaube ich, tatsächlich so ein historischer Rahmen fehlt. Also selbst, wie gesagt, gar nicht mit, logischerweise die Nazi-Zeit, da war sowieso alles, dass das nicht mehr okay war, aber auch schon davor. Dass wir auch nichts haben, wo wir davor direkt reinsteigen können und sagen können, ach, hier, die Frankfurter Paulskirche können wir ja dann nehmen, weil die ist im kollektiven Gedächtnis, gibt es die nicht, ist die nicht so wirklich vorhanden. Vielleicht weiß man mal, ja, da war irgendwas und die Revolution war jetzt auch nicht so erfolgreich. Also kann man jetzt auch nicht sagen, nicht so wie die Franzosen, gut, die hatten ja danach auch noch Schwierigkeiten, aber dass es so ein Durchbruch war, sondern das war mal eine kurze Episode und dann kamen die Preußen und haben Revolution von oben gemacht und mit 1919 haben wir das ja so ähnlich. Das haben wir auch, das ist mit der Niederlage verbunden, das war eine sehr sozialdemokratische Revolution, die dann, blöderweise können nicht mal die Sozialdemokraten sagen, yay, unser Moment, weil der durch den Ebert-Noske-Pakt, das wird ja heute noch manchmal diskutiert unter Sozialdemokraten, wer hat da wen verraten und also es ist für niemanden irgendwie eine Episode, auf die man mit Stolz zurückblickt und ich glaube, dass uns da tatsächlich eins fehlt, wo man sagt, und davor gab es halt auch gar kein Deutschland, muss man ja auch sagen.
Ja, ich denke, da bin ich völlig dabei. Ja, also das sind alles die Probleme, die das Ganze ziemlich erschweren. So aus der Rückschau, wenn man da quasi aus historischer Perspektive draufschaut, dann, das mag natürlich die Rückschau sein, ja, aber dieser Patriotismus, wie er sich dann gerade nach 1871 entwickelt hat, der hat ja dann schon noch ein bisschen immer was Künstliches, Verkrampftes. Das hat Patriotismus am Anfang natürlich immer, ja, weil jede Nation fängt mit dem Kram mal irgendwann an. Also wenn man sich anguckt, was die Franzosen mit ihrem Trikolore schwenken während der Französischen Revolution, oder die Amerikaner, die Frühphase quasi des amerikanischen Patriotismus, die sind auch künstlich. Das wird erst mit der Zeit sozusagen. Und diese Zeit hatte Deutschland natürlich nicht, ne? Weil das Kaiserreich ging nach 40 Jahren unter. Das heißt, das war ja immerhin noch die längste Periode und das muss man sagen, in der Rückschau auch die gesündeste letzten Endes. Das war zwar auch furchtbar chauvinistisch alles und katastrophal und wir wissen ja, wie das auch beigetragen hat mit dem Nationalismus, Militarismus, bla 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 bla. Aber es war wenigstens nicht einzigartig in Europa, ja. Das konnte jeder erkennen in all den anderen Nachbarländern auch. Es war nicht toxischer als das, was Franzosen oder Briten oder Russen hatten, sagen wir es mal so. Und in Weimar gab es das ja effektiv gar nicht mehr. Da hat man ja dann immer nur lautstark beklagt, wie blöd das aktuelle Ding ist. Und im Nationalsozialismus brauchen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen, warum der nicht traditionstechnisch anknüpfungsfähig ist. Und dann kriegen wir mit der Bundesrepublik etwas, das darf ja gar nicht als Bezugspunkt dienen, weil wir ja ewig lang diese Fiktion aufrechterhalten. Man denke ja an die Grundgesetzfolge zurück, ne? Dass das alles nur ein Provisorium ist. Und dass das ja bald wieder wegkommt zugunsten eines wiedervereinigten Deutschlands, das man dann bestimmt ganz gefahrlos toll finden darf. Aber das passierte ja dann nie. Und dann kam die Wiedervereinigung und die war halt ein Verwaltungsakt, ne? Ich finde es sehr bezeichnend, dass der 3. Oktober unser Nationalfeiertag ist. Warum? Weil das ist das Datum, wo ein Vertrag gültig wird. Viel deutscher kann es nicht werden, ja? Anstatt dass man den 9.11. nimmt, der zusätzlich noch massenhaft symbolische Aufladung hätte, oder den Tag der Grundgesetzverkündung, der würde wenigstens im Juni liegen oder im Mai. Mai war es, ne? Aber auf jeden Fall mal was im Sommer. Nee, stattdessen nimmt man einen blutleeren Tag, damit ja niemand auf die Idee kommt, dass es da irgendwas jenseits von offiziösen Festakten zu feiern gäbe. Ja, damit unser Nationalfeiertag auf jeden Fall völlig entpolitisiert für den Familienspaziergang dienen kann. Das hat ja seinen Höhepunkt gefunden in den Nullerjahren, als diese völlig hohldrehende Agenda-Reformdebatte dann bei dem Punkt war, können wir den nicht immer auf einen Sonntag legen, um Feiertage zu sparen? Wenn du das den Franzosen oder Amerikaner vorschlägst, alter Schwede. Also da sieht man den ganzen Kram ja gewissermaßen schon. Ich muss aber sagen, ich habe mittlerweile meine Position zu diesem Thema mit Patriotismus und so weiter dahingehend geändert, dass ich es tatsächlich schade finde, dass wir keinen haben und dass ich denke, dass es etwas ist, das wir haben sollten. Und deswegen war für mich diese Debatte auch spannend sozusagen. Und ich habe das quasi nicht mit einfach, nee, so wie ich das früher noch zu meiner linkeren Zeit gemacht hätte, hätte ich gesagt, nee, bleib weg mit dem Scheiß. Ne? Und inzwischen muss ich sagen, ich finde, gerade wenn ich vergleichend gucke auf eben gerade Frankreich oder Großbritannien oder die USA, diesen in demokratischen und republikanischen Werten verankerten Patriotismus, das ist eigentlich was, das uns fehlt. Und ich glaube, das merkt man gerade auch immer mal wieder, dass uns das fehlt. Ja, nicht, dass in den Ländern der politische Diskurs irgendwie gesünder wäre, aber es wäre, ich habe immer mehr diesen Phantomschmerz, dass ich gerne mich offensiver zu einem Deutschland als freie demokratische Nation bekennen könnte, dass wir quasi so ein Überdach haben, wo wir sagen können, egal wie sehr wir uns streiten, am Ende sind wir immer noch alle Deutsche. Erneut, das tut für die Diskurskultur in den betroffenen Ländern auch nichts. Aber ich finde, es fühlt sich immer gut an, wenn man es machen kann. Und das funktioniert in Deutschland einfach irgendwie nicht wirklich. Also zumindest ist das meine Wahrnehmung.
Nach gesellschaftlichen Werten, meinst du? Nach gesellschaftlichen Werten, meinst du? Da wäre ich auch dabei.
Dass wir quasi sagen können, wir betrachten uns als, also wir finden dieses Land quasi toll, aus dem Grund, nicht, dass wir hier geboren sind oder sowas, sondern wegen dem, was wir draus gemacht haben, wenn das Sinn macht. Und da kannst du ja dann auch gerne diese ganze Wirtschaftswunder, Exportweltmeister, wir arbeiten ganz tapfer und haben eine Schuldenbremse-Geschichte mit reinmachen. Das ist ja kein Problem, weil das gehört zu dem, wer wir sind. Ich lehne diese Teile zwar ab, aber es gehört unzweifelhaft zur deutschen Identität. Und das vermisse ich so ein bisschen, weil wenn das thematisiert wird, dann passiert es immer in einem parteipolitischen Kontext. Weißt du, wie ich meine? Und da gibt es, ja genau, deutsche Leitkultur und der ganze Blödsinn. Und da gibt es quasi keine Version, hinter die sich alle stellen könnten. Was natürlich auch dran liegt, dass die Linke das ganze Konzept offen ablehnt. Es gibt ja keinen Gegenentwurf. Da kommen wir bestimmt auch nochmal drauf, das sehr verquere Verhältnis der Linken zum Thema Patriotismus. Aber letztlich ist das aktuell ein rein rechtes Thema, weil die andere Seite lässt es weg und wird dann gerne instrumentalisiert. Die CDU hat es meiner Meinung nach auch noch nie wirklich erfolgreich geschafft, das Ding als Patriotismus per se zu machen. Die rollen das ja dann auch immer in den Konservatismus mit rein und quasi in ihre Identität als Partei der Mitte und konservative C-Partei und der ganze Kram. Und dann haben wir halt noch den Blödsinn, was die AfD abzieht oder die NPD vorher und die Republikaner. Und wenn dieses Feld halt dabei ist, Patriotismus zu definieren, dann haben wir ein ernsthaftes Problem. Und schon allein deswegen fände ich es gut, wenn wir ein eigenes Konzept hätten.
Ja, ich glaube, es kam ja auch, ich glaube, dadurch kam die Diskussion im Block zustande, weil Marcella das mal Vogue und Wehrhaft genannt hat im Kontext der Bundeswehr. Und das gefällt mir auch gut. Das hat jetzt, wie gesagt, das ist irgendwie für die Bundeswehr, aber das gefällt mir halt ganz gut, weil ich finde, das zeigt, dass es so ein, weil ja auch zum Beispiel oft diskutiert wird, oh, die Bundeswehr hat ja auch keine Militärtradition, weil alles kontaminiert ist einfach und muss sich das neu machen. Und da finde ich, ist das ein total gutes, dass man gerade dieses Vielfältige da so mit reingenommen hat. Das finde ich total gut. Also das kann ich mir auch gut vorstellen für ein ganzes Land sozusagen. Also dieses Wehrhafte vielleicht passt jetzt natürlich besser zu einer Bundeswehr, aber gerade dieses stark durch Vielfältigkeit oder irgendwie sowas kann ich mir total gut vorstellen.
Ja, total. Ich finde, das ist ein super Beispiel, dieses Schlagwort. Ich weiß gar nicht, wer da damit angefangen hat. Also ich habe es, glaube ich, zum ersten Mal von Carlo Masala gehört, aber ich weiß nicht, ob der es geprägt hat. Aber auf jeden Fall wurde das in manchen Kreisen der Bundeswehr ziemlich offensiv aufgegriffen. Also zum Beispiel das Deutsche Panzermuseum, die haben ja T-Shirts mitgemacht beispielsweise. Und die sind ja auch relativ beliebt in diesen Kreisen. Und ich habe in meiner Twitter-Timeline diverse Soldaten die das vertreten und die da voll dahinter stehen, hinter dem Konzept. Und das ist auch das, was ich versucht habe, in unserer Blog-Diskussion anzubringen, was ich meine. Das ist dann nur so eingeschränkt gelungen, aber ich finde, zu einem deutschen Patriotismus muss ein Bekenntnis gehören zur Diversität Deutschlands. Ja, das bedeutet, und was meine ich damit? Ich will das einfach mal versuchen, das etwas ausführlicher zu erklären, weil mir das in Schrift.
Im Blog hat das, ich glaube, im Blog war es so, dass er dieses Wort, ehrlich gesagt, irgendwie schon zu dem Abrutschen der Debatte geführt hat. Ich habe die irgendwie ein paar Tage später und irgendwie dieses Wort war voll das Reizwort. Also gerne nochmal
genauer. Ja, genau. Erklären. Also ich hatte auch so das Gefühl, dass das hauptsächlich Reflexe wachgerufen hat und ab da war dann die Debatte tot letzten Endes. Und deswegen nochmal ein Versuch sozusagen, was meine ich da damit? Ich finde, ein Patriotismus darf auf ein moderner deutscher Patriotismus muss die Diversität Deutschlands anerkennen. Das bedeutet, wir können nicht die Version akzeptieren, wie sie beispielsweise von der NPD rausgehauen wird. Kinder statt Inder. Im Endeffekt. Ja, diese Abgrenzung, dieses Definieren von Deutsch nach Blutsherkunft, also dass quasi ein Deutscher ein Bio-Deutscher sein muss, gewissermaßen mit deutschen Vorfahren, jada, 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 das kann im 21. Jahrhundert nicht mehr die Grundlage eines deutschen Patriotismus sein. Das heißt, eine der ersten Bedingungen, die ich an jedes Patriotismuskonzept stelle, ist, dass es grundsätzlich akzeptiert, jeden, der den deutschen Pass hat, quasi, der hier lebt, dass diese Person, was auch immer das dann genau ist, ein guter Deutscher sein kann. Unabhängig von Hautfarbe, Herkunft, sexueller Orientierung, politischer Orientierung, sonst irgendwas. Ich kann ein guter Deutscher sein und letzten Endes sogar AfD wählen und ich kann ein guter Deutscher sein und Linke wählen grundsätzlich. Das Konzept muss so breit sein, dass es das alles in sich aufnehmen kann. Und das ist eines der großen Probleme, dass das die bisherigen Konzepte eben üblicherweise nicht konnten. Weil die CDU, wie gesagt, was die immer gemacht haben, das war halt immer gleichzeitig dieses konservative und C-Element. Das war immer...
Ich würde da auch noch dieses Deutsch, aber normal, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt weiß ich nicht mal, ob das von der CDU oder von der AfD kam, aber weil das ist dieses Typische, wo ich denke, oh mein Gott, das ist so ausschließend, weil normal ist ja nur weiß, mit deutschen Vorfahren, mindestens bis zur Großelterngeneration, heterosexuell und man wählt bitte auch nichts irgendwas Linkes.
Ja, das ist hervorragend, dass du das als Beispiel bringst. Ich habe das ja im letzten Podcast mit dem Marcel Lewandowski auch ganz kurz angeschnitten. Das ist ein brillanter Wahlslogan. Ja, also ich bin da wirklich eifersüchtig auf die AfD, dass die da drauf gekommen sind. Das ist in, das muss ich zählen, Deutschland, aber normal, drei Worten, eine komplette Botschaft, die so viele Facetten hat. Das ist ein kommunikationstechnisches Meisterwerk. Ja, das muss man neidlos anerkennen. Und das ist genau das, was ich nicht meine. Das ist wirklich paradigmatisch für den Patriotismus, wo ich sagen würde, das kann es nicht sein. Ne, diese Betonung von normal, dieses Ausschließen von Leuten. Und ich meine, mein Patriotismuskonzept schließt auch Leute aus. Ne? Also ich würde zum Beispiel sagen, du kannst einen deutschen Pass haben, wie du willst. Wenn du die freiheitlich-demokratische Grundordnung ablehnst, dann kannst du in meinen Augen kein guter Deutscher sein. Ich denke aber, das ist ein grundsätzlich fairer Konsens, den wahrscheinlich ungefähr 90% der Bevölkerung teilen werden. Vermutlich in Worten praktisch alle. Aber in der Sache dürften wir dabei so 85-90% sein, die da dahinter stehen. Im Gegensatz zu dem Deutschland aber normal, wo ich mal behaupten würde, wenn man sich da ernsthaft mit den dahinterstehenden Konzepten beschäftigt, kommen die nicht auf über 30% innerhalb von Deutschland. Das ist definitiv 30-40% von mir aus. Das kriegen die damit unter einen Hut, den ganzen Rest nicht. Und die Patriotismuskonzeption, die ich eben haben wollte, die muss so breit sein, dass sie ein entsprechendes Zelt spannt. Und das ist das, was ich meinte, was ich gerade noch angefangen hatte zu sagen mit der CDU, was halt das Problem von deren Versuchen war, das entsprechend zu machen, dass die das immer verknüpft haben mit diesem Mitte, mit konservativ und mit dem Wir sind C-Parteien und dieses Christliche gehört dazu. Ja, da haben sie sich ja immer versteigert in diese Leitkultur. Ich halte das für eine brutale Sackgasse, in die sich da damit manövriert haben, vor allem wegen des Cs letzten Endes. Ich verstehe, warum.
Und weil die es ja auch selber nie definieren konnten.
Ja, richtig. Also
selbst die konnten das nicht mehr definieren.
Aber es ist halt immer ausschließend. Und in einem Land, das sich zunehmend säkularisiert, und zwar wirklich in einem rapiden Tempo, und das gleichzeitig halt ein Einwanderungsland ist aus Nationen, die nicht besonders zäh sind, ist es zwangsläufig ein Problem. Und deswegen wird ja dieser Aspekt auch immer weniger betont. Aber letzten Endes ist dieser Versuch in meinen Augen gescheitert. Ja, das hat gut funktioniert in der alten Bundesrepublik. Da konnten die sich als die Staatspartei inszenieren und konnten dieses Mitte-Ding zu einem deutschen Patriotismus umdefinieren. Das hat so halbwegs geklappt, aber mittlerweile geht es nicht mehr. Und ich glaube, eines der vielen, vielen Probleme, die die CDU gerade hat, ist, dass die aus dieser Sackgasse aktuell nicht rauskommen. Und das wäre quasi das Erste, ein Bekenntnis zur Diversität Deutschlands. Das muss drin sein als absolute Grundbedingung, weil wir ansonsten zu viele Leute ausschließen und ein ausschließender Patriotismus ist keiner, das ist Nationalismus, bestenfalls, wahrscheinlich gepaart mit rassistischen Elementen. Weil in dem Moment, wo ich sage, Leute mit brauner Hautfarbe können keine Deutschen sagen, also sorry, wenn du da nicht Rassist bist, dann weiß ich auch nicht, was du bist. Und das haben wir in der Debatte aber eben ganz häufig. Ja, wir hören das ja schon immer bei dem Umgang mit unseren Deutsch-Türken im Endeffekt, ja, von denen halt nur ein Teil den deutschen Pass hat. Aber diejenigen, die ihn haben, die müssen in diesem Begriff sich finden können. Jeder Patriotismusbegriff, der denen den Weg verbaut, ob sie ihn dann nehmen, ist eine ganz andere Sache. Aber der Weg muss zumindest offen sein. Und jeder Begriff, der diesen Weg verbaut, indem er eine deutsche Leitkultur beschwört, die halt irgendwie am C hängt beispielsweise, oder sowas. Der kann nicht funktionieren in meinen Augen. Das ist Punkt 1 und Punkt 2 habe ich auch schon anklingen lassen. Ja, das ist eben dieses Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung, sprich zum Liberalismus im weitesten Sinne. Ich kann kein deutscher Patriot und Kommunist sein, ich kann kein deutscher Patriot und Nazi sein. Das funktioniert nicht. Es sei denn, das Land verwandelt sich in eine neue Nazi-Diktatur oder wird am Ende doch noch die Volksrepublik Deutschland. Aber
das haben wir ja schon ausprobiert sozusagen.
Das haben wir beide schon getestet und es war nicht so cool. Deswegen bleiben wir beim liberalen, beim demokratisch-freiheitlichen Verfassten, auch hier in der weitestmöglichen Definition. Also ich verwende liberal hier nicht im Sinne von linksliberal, nationalliberal, FDP-liberal oder sonst irgendwas, sondern wirklich im Sinne von Rechtsstaat. Jeder soll nach seiner Fassung selig werden, etc. pp. Ja, es gibt ein unglaublich breites Spektrum politischer Optionen und es reicht wirklich von der Linken, ein Großteil der Linken, nicht alle, aber ein Großteil da davon und ein Großteil der AfD, Klammer auf, auch hier nicht alle. Ja, aber auch da passt noch ein Großteil grundsätzlich mit rein. So eklig ich die persönlich dann auch finden würde, aber die könnten quasi in diesen Konsens quasi noch mit rein. Das wären meine Gedanken dazu. Und du hast ja schon ein bisschen kommentiert, aber hast du da noch weitere Ideen?
Das glaube ich auch, weil ich, vielleicht weil ich eine Linke bin, wird das tatsächlich so ein bisschen vom Land wegnehmen, weil wie gesagt, das finde ich immer ein bisschen schwer, sondern wirklich mehr nach den Werten. Weil ich finde, es ist immer einfacher, wenn man das ein bisschen kleiner macht. Weil das ist ein bisschen, ich glaube, wir haben das schon mal bei Männern und Frauen. Warum ziehen Leute in den Krieg? Und da fand ich auch, dass jetzt für Staat und Vaterland immer sehr hoch ist, sondern man zieht eher in den Krieg, um sein Dorf zu verteidigen und seine Familie und seine Freunde. Und ich glaube, so diese Gemeinschaft, in der man lebt, das ist auf der einen Seite Deutschland, aber es ist ja auch seine Stadt, sein Freundeskreis und so, dass es mir da tatsächlich darum geht, dass man sich so für die Gemeinschaft, das ist tatsächlich sehr links, ehrlich gesagt. Normal bin ich gar nicht so links. Aber dass man das eher darauf, weil das ist ja auch das, was ja sozusagen auch das ist, muss ich sagen, was bei der Bundeswehr passiert. Das ist ja auch die Gemeinschaft. Das ist halt die Bundeswehr, aber natürlich ist es trotzdem die Gemeinschaft. Das hat immer auch mit dem Land zu tun. Aber ich finde das gar nicht schlecht, dass diese Gemeinschaft erstmal auf kleiner zu machen. Wir sind die Bundeswehr, nebenbei sind wir auch noch ein Land. Und genauso, dass man das ein bisschen kleiner hat. Weil ich habe auch gesagt, die kleinste Gemeinschaft ist sozusagen immer die Familie. Und dann geht es immer ein bisschen höher, bis man beim Land ist. Und dann kann man ja auch noch Europa, die Welt, was weiß ich, mit reinnehmen. Aber zu kleineren Gemeinschaften hat man immer den größeren Bezugspunkt. Und das führt jetzt ein bisschen vielleicht weg, aber das ist mir mal aufgefallen, weil ich das irgendwie, weil ich finde, die Bundeswehr, so viele Probleme es da noch gibt, die geht da mittlerweile tatsächlich sehr offensiv mit um. Die ist da wirklich schon sehr, auch weil die hatte ja auch so extrem viele Nazi-Skandale noch vor wenigen Jahren. Also das, ich weiß noch, wie von der Leyen angefeindet wurde, als sie das erste Mal sozusagen überhaupt auch, ich glaube, sehr defensiv. Ich glaube, sie hat nur gesagt, wir haben hier ein Problem. Und tatsächlich hat sich das so ein bisschen mit AKK, kam das auch mit. Und die ist da wirklich sehr offensiv mit umgegangen. Auch mit diesem Vogue und Wehrhaft, dass man sich das jetzt so ein bisschen als Slogan und so reingenommen hat. Und das ist mir aufgefallen im Gegensatz zur Polizei. Weil die haben eigentlich sehr ähnliche Probleme in einigen Fällen. Und die Bundeswehr geht da viel offensiver mit um. Dadurch sind die Probleme dann auch nicht weg, aber zumindest, dass mal erkannt wurde, da ist ein Problem und wir versuchen dagegen anzugehen. Das finde ich tatsächlich erstmal sehr gut, sehr nötig auch und auch sehr passend, weil ich weiß, und das wird in einigen auch, weil die Bundeswehr hat gerade von verschiedenen Nationalitäten hier, das wissen vielleicht Leute, die sich damit nicht so auskennen, nicht, aber die ist unheimlich divers. Also ich habe tatsächlich noch nie so viele verschiedene Nationalitäten, also auch wirklich, die man denen ansah. Wenn jemand aus Russland kommt, sieht man das ja gar nicht so, also ursprünglich. Und mir ist das neulich wieder aufgefallen. Ich wusste das, also gerade bei der Marine, und da ist es noch gar nicht so extrem. Und da waren aber unheimlich viele Deutsch-Türken, die ursprünglich aus der Türkei kamen und ganz viele aus Rumänien, auch aus Osteuropa. Und mir ist das neu wieder aufgefallen, weil zufällig war ich in einem McDonald's drin für einen Milchshake und da war so ein ganzer Bus mit Bundeswehrleuten und da war wirklich komplett einmal alles durch. Das hätte man, wenn die gar nicht alle in Uniform gewesen wären, hätte man gedacht, man guckt so eine amerikanische Serie, wo sozusagen aus jeder Kultur ein Mensch, ein Repräsentant da ist. Und deswegen finde ich das total passend. Und ehrlich gesagt, finde ich das gut. Das sollte man, finde ich, kann man sowohl für das Land übernehmen, als auch, wie gesagt, wie die Polizei, die ähnliche Probleme haben und immer mal noch das total leugnen, dass ich das die Versuche ganz gut finde.
Total. Ich möchte noch ganz kurz auf diesen Gemeinschaftsaspekt eingehen. Ich würde nämlich insofern widersprechen, das ist ja tatsächlich keine linke Idee. Ja, sowohl die Linken haben immer Gemeinschaft, Solidarität etc. in ihren Sachen, aber das ist ja auf der Rechten genauso. Die haben nur unterschiedliche Gemeinschaften letzten Endes, also unterschiedliche Konzepte von Gemeinschaft. Ich würde argumentieren, da sind die sich ziemlich einig quasi, dass es eben so etwas gibt. Sie sind sich nur nicht einig, wie es genau aussieht und welche Werte es definieren. Aber da stoßen die ja eher eigentlich immer mit den Liberalen zusammen. Ja, mit diesem There is no such thing as society im Endeffekt. Ja. Und das ist tatsächlich was Liberales, aber da es grundsätzlich eigentlich immer relativ wenig Liberale gibt, ist die Mehrheit, die überwältigende Mehrheit für irgendeine Form von Gemeinschaft üblicherweise zu haben. Ja, wir Menschen sind einfach Gemeinschaftswesen. Deswegen, das würde ich gar nicht als was spezifisch Linkes packen, sondern das ist was, das findet sich im konservativen und rechten Spektrum und es findet sich im linken Spektrum und im sozialdemokratischen. Am wenigsten haben das tatsächlich eher so die Links Liberalen, wo ich jetzt mal die grüne Ecke mit reinpacken würde und eben die klassischen Liberalen, weil es sich da logischerweise mit den entsprechenden Ideologien beißt, weil die eben so stark auf Individualisierung ausgehen. Unterschiedliche.
Ich wollte gerade sagen, ich denke immer das Individualistische mit. Ne? Nicht so wie Völkisch und Deutschland, aber normal, alle in dieselbe Richtung. Das kann ja trotzdem individualistisch sein, aber halt muss ja beides gleich.
Genau, das lässt sich auch grundsätzlich vereinen. Ich sage bloß, bei den einen kommt das natürlicher als bei anderen sozusagen. Ja, die Amerikaner sind ja auch sehr liberal in vielen Fragen, aber die haben ja überhaupt kein Problem mit dem Kollektiv wie Americans. Ja, ich sage bloß, es gibt quasi in Deutschland natürlichere Anknüpfungspunkte an die Gemeinschaftsidee auf der linken und rechten als auf dem, wie sagst du, also im liberalen Spektrum sozusagen, weil wir da halt effektiv überhaupt keine Tradition mehr haben. Die Grünen sowieso nicht. Wenn du da bedenkst, wo die angefangen haben mit dem Pazifismus und wenn du da so Splittergruppen mitdenkst, wie die Antideutschen und ähnlichen Blödsinn, ja, ich meine, klar, die hängen auch irgendwie im linken Spektrum, das ist super schwer zu definieren, wo die eigentlich genau hingehören. Aber auf jeden Fall, die tun sich damit logischerweise auch schwer. Und die FDP mittlerweile zumindest, ich meine, das Nationalliberale ist ja komplett raus. Die haben ja dann die AfD gegründet. Nicht ohne Grund. Ne? Und da sind sie aber mittlerweile auch wieder raus. Die sind ja wieder völlig heimatlos, diese Leute. Ja, also ich denke da zum Beispiel an den, wie heißt der ehemalige Wirtschaftsphilosoph, dieser Wirtschaftsprofessor, der Alexander. Nee, der, ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt, Alexander irgendwas. Der wäre so ein Fall, der war früher in der AfD und hat dann, als die den Rechtsschwenk gemacht haben, ist er wieder ausgetreten. Aber der wäre so ein klassischer Fall für mich von diesen Leuten, die halt effektiv politisch heimatlos sind. Aber die sind, wie gesagt, eh keine große Gruppe. Und dann zum Thema Bundeswehr, ja, mich beeindruckt das auch. Ich erinnere mich noch an so eine Doku, die vor 2 Jahren mal rauskam, wo es ja so drei Leuten, die die Grundausbildung gemacht haben, durch die Grundausbildung verfolgt haben. Und die haben dann rausgesucht, diese drei Leute, das war ein Afrodeutscher, das war einer mit spanischem Migrationshintergrund oder mexikanischem, wenn ich mich richtig erinnere, jetzt nichts besonders Häufiges in Deutschland, aber eben auch Migrationshintergrund und es war so ein Hartz-IV-Kind. Und die haben die quasi dann auch verfolgt und da hast du das eben auch gesehen, da ist die Bundeswehr tatsächlich sowas, so ein bisschen was wie eine Integrationsmaschine. Ja? Und in den letzten Jahren haben die das wirklich begonnen, wie du schon sagst, sehr offensiv zu propagieren. Und ich finde es auch echt gut. Ja, mein Verhältnis zur Bundeswehr hat sich eh komplett gewandelt in den letzten Jahren. Das war schon vorher so ein bisschen, aber mittlerweile sehe ich die echt mit ganz, ganz anderen Augen, als das früher noch der Fall war, wo ich da so aus dieser typisch linken Ecke mit alle Soldaten sind Mörder und der ganze Kram kam. Mittlerweile denke ich auch tatsächlich, dass das eine Facette sein muss irgendwie, des deutschen Patriotismus, dass man die Bundeswehr anerkennt, was eben besonders für die Linken schwer ist. Die Grünen haben das ja mittlerweile witzigerweise geschafft. Das ist ja wirklich faszinierend, wenn man bedenkt, wo die herkommen. Die haben ja da gar keine Berührungsängste mehr mittlerweile. Also zumindest nicht die, was so über die harte Basis rausgeht oder sowas. Aber das ist ja wirklich eine komplette U-Turn seit 1998, was die da hingelegt haben. Die sind ja mittlerweile eine der vorrangigen Bundeswehrparteien in Deutschland. Aber die Linke tut sich massiv schwer. Also sowohl die sozialdemokratische Linke als auch die Linke als Partei.
Ich wollte gerade sagen, selbst die linke Seite der SPD ist da ja auch irgendwie noch, ich weiß nicht, in den 70ern oder 60ern stecken geblieben.
Ja, wie gut die den Pistorius verdaut haben, bisher überrascht mich immer wieder. Ja, also es gibt in der SPD genug Leute, ich meine, Helmut Schmidt war ja auch so einer, die haben überhaupt kein Problem und es gibt dann eben so diesen kleineren linken Flügel, wenn wir sagen, was sind das, 20% der SPD oder sowas, aber die gibt es eben auch. Und ich denke, die müssen zwangsläufig auch hier ein gesundes Verhältnis zu den Institutionen finden, Unter anderem, weil eben diese Institutionen für Deutschland so wichtig sind. Das betrifft sowohl die Polizei, wie du schon sagst, als auch die Bundeswehr. Und es kettet die ja gleichzeitig an uns ran. Ich meine, das haben wir ja während der Trump-Regierungszeit gesehen. Der Mann hätte gerne einen Militärputsch gemacht. Effektiv. Ja, der ist von seiner ganzen Person, von allem, was er ist, würde der das super gerne tun. Und der ist da ja gegen eine Wand gelaufen. In einem Ausmaß. Und ich meine, das amerikanische Militär ist schon im Schnitt rechts. Das sind republikanische Stammwähler. Und die haben dem ja wirklich von Anfang an ganz klar gesagt, nope. Ja, vergiss alles, was da läuft. Von seinen Militärparaden über hast du nicht gesehen. Ja, die waren von Anfang an ganz eindeutig und wirklich hart committed auf die freiheitliche Grundordnung, Verfassung, Republikanismus, Freiheit und haben das entschlossen im Endeffekt verteidigt. Und genau dasselbe, diese Rolle braucht die Bundeswehr auch. Und wir können das natürlich realistisch nur dann erwarten von der Bundeswehr, wenn wir ihr umgekehrt auch einen Respekt entgegenbringen. Also ja, es gibt viel berechtigte Kritik. Und mittlerweile ist es ja wirklich besser geworden, das muss man ja ganz klar sagen. Sie gehen zumindest mal offensiver damit um, dank von der Leyen, dank AKK. Da muss man einfach sagen, ich bin immer noch sehr beeindruckt von dem, was die da gemacht haben. Ich finde das gut. Ich denke, das bewährt sich mittlerweile auch deutlich. Und wir müssen eben umgekehrt da dazu kommen, dass wir denen den Respekt entgegenbringen, den sie verdienen. Ich muss ja nicht die Auslandseinsätze gut finden. Ja, das können wir ja gegebenenfalls immer diskutieren, das ist ja überhaupt kein Problem. Aber ich muss akzeptieren und anerkennen, dass da diese Leute ein gigantisches Risiko eingehen und teilweise wirklich große, auch im Friedensdienst, ja, große persönliche Opfer auf sich nehmen. Ich meine, das ist jetzt mit diesen ständigen Versetzungen und dem ganzen Kram, das ist auch nicht der familienfreundlichste Job der Welt und solche Sachen, ja. Und überragend bezahlt ist es auch nicht. Von daher finde ich das durchaus richtig. Das muss jetzt nicht so weit gehen wie in den USA, wo man als Soldat random angequatscht wird mit Thank you for your service. Wobei ich ehrlich gesagt immer mal wieder drüber nachgedacht habe, ob ich das machen will, wenn ich einen Soldat sehe. Aber ich traue es mich irgendwie, ne? Das ist total weird.
Nee, das finde ich total komisch, obwohl ich sagen muss, was ich eher gut finde, ist tatsächlich, was die USA ja oft machen, dass sie so ein Veterans Day und so haben. Und das machen ja oft vor großen Sportveranstaltungen oder so, dass sie da, ich weiß gar nicht, ob allen Soldaten oder nur den Gefallenen oder allen Veteranen. Sowas finde ich denn besser, also weil so dem Einzelnen ist. Das ist für Deutschland. Kann ich mir das auch nicht vorstellen. Also ich wäre da ehrlich gesagt, was mich immer total ärgert, wäre ich schon froh, wenn man diesen ganzen Quatsch mit alle Soldaten sind Mörder mal sein lässt und da mal ein bisschen realistischer denkt. Weil gerade auf Deutschland macht das ja überhaupt keinen, hat das auch gar keinen Bezug. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Ich glaube, das kommt wirklich noch aus dieser Pazifistenbewegung oder so. Ich weiß nicht. Also und das gibt halt vielleicht, weil ich da auch mehr in der linken Bubble bin, weil das finde ich jetzt total albern. Vor allen Dingen, weil in Deutschland, was ja auch schon kritisiert wird, aber was fürs Image halt gut ist, sind nun mal deutsche Soldaten, sind hier tatsächlich ja eher als Fluthelfer bekannt und die eine Gulaschkanone aufstellen, wenn hier irgendwie eine Pandemie oder so ausbricht oder was weiß ich. Also die ja tatsächlich dann auch wie hattest du das mal genannt? Bewaffnetes Entwicklungsministerium oder so?
Das ja, bewaffnetes technisches Hilfswerk, genau. Aber das ist nicht von mir, das ist so ein Spruch, der ging
genau. Schon ewig. Also was gerade dieses, dass eigentlich gerade für Deutschland dadurch durch diese Probleme schon klar ist, die machen noch mehr als nur in der Gegend rumballern.
Genau. Und du hast gerade schon die Polizei erwähnt und ja, die tun sich da beispielsweise schwerer. Aber auch hier muss man eben, denke ich, würden sich viele der Probleme, die wir mit der Institution haben, unter Umständen auch lösen, wenn auf der einen Seite mehr Respekt da wäre und auf der anderen Seite eben eine Verankerung, die deutlicher wertegebunden ist. Ja, in diesem, ihr seid die ausübende Gewalt sozusagen eines freiheitlichen und ja, diversen Staates sozusagen. Ja? Und ich denke, die beiden Sachen gehen eben Hand in Hand. Und was da die Bundeswehr sich an Goodwill mittlerweile aufgebaut hat und immer noch aufbaut, das sollte die Polizei idealerweise auch machen. Die haben es natürlich schwieriger, weil sie in der Föderalismusstruktur dezentral organisiert sind. Das macht es deutlich problematischer, weil du halt keine baden-württembergische oder schleswig-holsteinische oder was auch immer Einzelkampagne fahren kannst, die nicht gleich wieder dann so Lokalpatriotismus ist. Und genau das wollen wir ja an der Stelle eben nicht. Nee, das macht es natürlich schwieriger für die, aber das wäre ja grundsätzlich was, was das Innenministerium, glaube ich, lösen könnte. Ja, so als generelle Image-Kampagne. Aber das wären quasi meine Gedanken zu diesen beiden Institutionen. Wir haben ja jetzt schon öfter quasi die Problematik der deutschen Linken angesprochen. Das ist aber tatsächlich gar kein ausschließlich deutsches Problem. Ich habe da in den Shownotes zwei Artikel verlinkt, die mir in den letzten Tagen über den Weg gelaufen sind. Einer bezieht sich auf die USA, der andere auf England, wo eben die Linken auch immer noch Probleme mit dem Patriotismus haben. Ne? Und so ein sehr gespaltenes Verhältnis da dazu. Und das steht denen ja auch ständig im Weg. Ich meine, du kannst ja jeden beliebigen amerikanischen Wahlkampf angucken. Sobald quasi da die Republicans diesen Vorwurf rausgehauen haben, dass die Democrats Amerika hassen, dann waren die sofort in der Defensive. Arguably kann man sagen, dass 2004 zum Beispiel mit dem Blödsinn entschieden worden ist, wo dann Bush das Desaster des Irakkriegs einfach in so eine Frage, wer ist der patriotischste Präsidentschaftsbewerber, verpackt hat. Und das hat dann, glaube ich, da zum letzten Mal funktioniert seither. Aber nichtsdestotrotz, das ist bei denen ein Dauerthema. Und in Großbritannien lief ja ganz viel in der Brexit-Debatte letztlich auch über diese Schiene, ne, wo ein völlig übersteigerter, blödsinniger, in nostalgischer Verklärung der Blitz-Ära verhafteter, wirklich, ich packe nur noch Anführungszeichen, Patriotismus, total Amok lief. Und die Briten waren ja mal auf einem viel besseren Weg. Die sind ja da im Endeffekt total abgerutscht. Weil noch vor 10 Jahren oder so haben die ja auch diese Diversitätsgeschichten gefeiert. Wenn du so mal schaust, wie die sich präsentiert haben, 2012 unter Cameron, bei den Olympischen Spielen damals, das ist ein ganz, ganz anderes Großbritannien, das sich da präsentiert hat. Von Blairs Großbritannien, das liegt mittlerweile schon zu weit zurück, aber davon auch mal kann man ja auch ganz schweigen gewissermaßen. In dem Zusammenhang, aber das war anders als dieses aggressive, bornierte, auf sich bezogene, in was da die Tories reingerutscht sind und mit dem Labour auch überhaupt nicht umgehen kann. Also da siehst du mal richtig, was passiert, wenn eine Patriotismusdebatte kaputt geht, weil die Leute eben kein vernünftiges Konzept mehr haben. Und ich befürchte ehrlich gesagt, dass so etwas bei uns auch passieren könnte. Ich halte die Wahrscheinlichkeit nicht für überragend groß. Aber wenn quasi sich ein deutscher Patriotismus entwickeln würde, der auf einer Schiene läuft wie der britische aktuell, dann hätten wir echt ein Thema. Und da wäre ich lieber proaktiv quasi und würde versuchen, eine gesündere Alternative zu entwickeln.
Also ich erinnere mich auch noch dran an diese Olympischen Spiele. Ich fand die so toll. Also ich habe wirklich die komplette Eröffnungsfeier plus Abschlussfeier, obwohl die ja wirklich oft auch sehr langweilig sind. Und ich fand das so toll irgendwie, weil da diese Vielfalt und die hatten noch diesen Witz dabei. Also das ist auch wirklich, was ich noch so als Zusätzliches nehmen würde, weil das funktioniert eben gerade bei Sportveranstaltungen eben immer gut, dass man mal von diesem Ernsten runterkommt, weil du, was du auch eben so borniert hast. Das ist, glaube ich, so dieses Konservative, denn was dann eben auch schlecht läuft, weil das wird so unheimlich ernst genommen. Man darf auch keine Witze über sein Land machen oder so. Und gerade dieses, finde ich, das gehört aber dazu, dass man eben auch Witze drüber macht, so wie wir immer drüber lachen, dass wie deutsch das ist, dass wir das Grundgesetz so toll finden und da so viel Vertrauen im Papier haben und einen Verwaltungsakt als Feiertag nehmen und so, dass ich glaube, es hilft tatsächlich auch gerade für diese Anknüpfungspunkte an ganz viele Leute, wenn man dieses Unernste ein bisschen mit reinnimmt, dieses nicht so, nicht dieses schlecht Gelaunte, dass man das ja auch eben positiv ausfüllen kann. Mit seinen Schwächen, das gehört ja auch dazu. Denn das hilft, glaube ich, auch schon, dass man eben nicht nur sagt, yay, unser Land ist so geil, sondern wir haben ja aber auch schon so ein paar Schwächen, für die wir auch bekannt sind. Und wenn es ist, dass Sauerkraut gar nicht so lecker ist, meinetwegen.
Ich hasse Sauerkraut. Ja,
ich bin auch kein Fan.
Und ich mag Schweinshaxe nicht.
Nee, ich auch nicht.
Das heißt, da bin ich völlig raus. Bratwurst mag ich nicht. Das ist ganz, ganz problematisch für mich, da die klassischen Dinge zu essen. Nee, Sportveranstaltungen sind eh noch so ein Thema, das in dem Zusammenhang natürlich auch immer wieder aufkommt. Da bin ich sehr unsicher, weil das ist so wirklich gar nicht meine Welt. Ich schaue Sport nicht, ich schaue nicht mal die deutsche Weltmeisterschaft oder sowas. Ich habe ja seinerzeit berühmterweise einen Podcast aufgenommen, während Deutschland dieses 8:0 was weiß ich gegen Brasilien gemacht hat. Das mich interessiert.
8:1 übrigens. 8:1 war es.
8:1, okay. Das interessiert mich überhaupt nicht. Deswegen kann ich dazu schlichtweg nichts sagen. Ich weiß nicht, ob Sport sich da toll eignet. Vermutlich schon. Ja, da kann man das ja auch machen. Sport hat ähnliche Probleme, wie sie Bundeswehr und Polizei hatten. Was solche gewissen toxischen Elemente anbelangt, die grundsätzlich angegangen werden müssten und die man in diesem Zusammenhang auch angehen könnte. Auch hier sieht man ja gerade in den USA, dass die da sich deutlich mehr Mühe geben auf diesem Feld. Zum Beispiel die Homophobie im deutschen Fußball ist wirklich zum Kotzen. Und das sind lauter solche Geschichten. Vielleicht kannst du da mehr dazu sagen als passionierter Fußballfan.
Ja, ich finde, es klappt halt, weil auf der einen Seite finde ich, passt das in Sport ganz gut, weil tatsächlich immer noch so dieser Gedanke ist, gerade bei Olympia oder so, viele Nationen kommen friedlich zusammen und haben Spaß. Und das ist jetzt natürlich ein Ideal, weil diese ganze Sportpolitik, das ist ja das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Aber so zumindest ist so dieses Ideal, dass man da nicht gleich sieht, oh Gott, da werden Flaggen geschwenkt, das ist was ganz Böses, sondern das ist halt, da hat man schon diese Normalität, die gerade Deutschland nicht so hat. Und auf der anderen Seite ist halt diese, das ist eben das Problem, weil die Sportpolitik hängt da so hinten dran. Also gerade im Fußball ist das ja egal, wo man hinguckt. Das sind alles kriminelle Vereinigungen ohne Ende. Das ist auch wirklich egal, ob man FIFA, das ist für die Welt, und UEFA, das ist für Europa, oder die Vereine, das ist, da gibt es wirklich nur so ein paar einzelne Leuchtturmvarianten. Und es ist halt, das darf man nicht so sehen. Also ich dachte tatsächlich mehr so an diesen idealen Geist, dass es eben normal ist, dass Flaggen geschwenkt werden, dass das jetzt nicht gar nicht so mit Patriotismus zu tun hat, sondern hier, damit man sieht, der eine kommt halt aus Deutschland, der andere aus der Elfenbeinküste. An der Politik soll man sich da bitte kein Beispiel nehmen. Das ist alles ganz schrecklich. Die sind noch im vorletzten Jahrhundert stehen geblieben teilweise. Die sollten viel eher mal in so normale, weil das Problem ist ja, dass diese Sportorganisationen, das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber die sind ja so losgelöst. Es gibt ja auch einen Sportgerichtshof. Die sind ja überhaupt gar nicht richtig in diese nationalen Rechtssysteme eingebunden. Weswegen das auch, also keine Nation an sich würde sowas wie die FIFA machen, die da ihre eigenen Regeln hat. Das ist halt wirklich Supranationalismus. Das ist wirklich, als wenn Musk auf dem Mars seinen eigenen Staat gründet und der ist vollkommen losgelöst. Aber so, wie gesagt, so vom Ideal her, alle haben ihre Flaggen und verschiedene Nationen kommen da zu einem friedlichen Fest zusammen. Das kann man sich, glaube ich, schon als Vorbild nehmen. Aber halt von den Athleten selber, nicht von den Politiken, die dahinter stehen.
Ja, ich glaube auch ehrlich gesagt, dass diese Sportpolitiken alle nicht übermäßig effizient sind. Das scheint mir was zu sein, das wird gemacht, weil man sich nicht leisten kann, politisch es nicht zu machen. Aber ich würde stark bezweifeln, dass das viel tut. Vielleicht täusche ich mich auch massiv. Erneut, ich bin an Sport null interessiert als Zuschauersport. Deswegen kann ich da wenig zu sagen. Aber das ist zumindest mein uninformierter Eindruck auf dem Gebiet. Ein Feld sozusagen, ja, wir haben jetzt ja bestimmte Problembereiche schon angesprochen, ja, die Sportszene, Bundeswehr, Polizei und so weiter. Ein potenzielles Problemfeld für einen deutschen Patriotismus ist, fürchte ich, auch Ostdeutschland. Auch hier gilt wieder, weder du noch ich sind Ostdeutsche, ja, da fehlt uns natürlich völlig die Perspektive drauf. Und ich habe das in der letzten Podcast-Folge bezüglich der AfD auch schon gesagt, ja, ich habe keinen Bezug zu Ostdeutschland. Ich kenne da niemanden. Keine Beziehungen in irgendeiner Art und Weise. Deswegen rede ich da extrem theoretisch drüber und will mich jetzt hier nicht auf irgendwelche Theorien versteigen. Da wäre ich natürlich entsprechend auf Kommentare aus berufener Stelle gespannt. Aber mein Eindruck ist, dass sich der Osten, die neuen Bundesländer, quasi immer noch schwerer tun, sozusagen. Da hast du zwar am ehesten diese Schwarz-Rot-Gold-Schwenkerei, aber die hat ja mit der Bundesrepublik Deutschland relativ wenig am Hut. Die benutzen das ja im Sinne, wie das die AfD auch tut, nämlich als Protestform. Und Selbstermächtigung und Kram. Aber das ist genau das, wo ich meine, das läuft in eine falsche Richtung, in dieses ausschließende, mit Minderwertigkeitskomplex behaftete und hast du nicht gesehen, zumindest, wie gesagt, von mir als Draufsicht, vielleicht tue ich denen auch total Unrecht, aber mein Eindruck ist eben generell, dass Ostdeutschland, da muss man nochmal speziell drauf gucken sozusagen, inwiefern da die Integration klappen kann in ein solches übergeordnetes Dachkonzept von Patriotismus. Ja, genauso wie man eben Angebote erstellen muss, dass das die Deutsch-Türken mit einbezieht und so weiter. Genauso, das klingt jetzt wieder total herablassend, ja, aber es ist ja auch gegenüber den Deutsch-Türken herablassend. Also das ist quasi so diese Geschichte. Jetzt sind wir einfach herablassend gegenüber allen. Ja. Auch wir Schwaben brauchen einen Weg zum deutschen Patriotismus, der jenseits der Maultasche funktioniert oder so. Ja, aber das scheint mir schon grundsätzlich ein Thema zu sein, dass die noch mehr Probleme haben, weil eben der komplett positive Bezug, den wir haben mit dem Wirtschaftswunder und Ostpolitik, und hast du nicht gesehen, also dieses einfach die Bundesrepublik im Kalten Krieg sozusagen, die einfach ein ständiger positiver Bezugspunkt ist, ist bei denen eine reine Negativfolie. Ja, weil die DDR muss zwangsläufig und auch zu Recht doof gefunden werden. Ja, da gibt es einfach wenig Positives, was man rausziehen kann. Und die Sachen, die da immer kommen bei dieser ostalgischen Verklärung, die sind entweder nicht haltbar, wissenschaftlich gesehen, ja, zum Beispiel die angeblich größere Gleichberechtigung der Frau oder solcher Kram oder die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie und solche Dinge. Das ist ja mittlerweile weitgehend als Mythos entlarvt, ja. Und auf der anderen Seite hast du dann halt so Kram wie Spreewaldgurken, damit kannst du ja auch nichts machen. Und dann hast du diesen toxischen Kram, wie der zum Beispiel Till Lindemann immer wieder raushauen ließ. Ja, damals hatten wir ein tolles Gemeinschaftsgefühl. Und nee. Einfach, auch das lässt sich nicht halten und es ist halt problematischerweise ein abgrenzendes Ding schon wieder. Ja, weil wenn du darauf abzielst, dann hast du halt schon wieder was sehr Regionales, wo nur ganz bestimmte Personengruppen Zugang haben, wo du automatisch alle Regimegegner letzten Endes ausschließt, weil die waren in keiner Gemeinschaft in der DDR drin. Das ist alles unglaublich problematisch. Und dann kommt natürlich die Wendezeit, die, glaube ich, bei keinem Ostdeutschen mit positiven und warmen Gefühlen verbunden ist, um es mal ganz milde auszudrücken. Und wir haben seither immer wieder Diskussionen über Ostdeutschland, als würden das Soziologen oder Anthropologen irgendwo hinreisen. Das ist alles wahnsinnig problematisch. Ich glaube, wir müssen irgendwann mal auch da mit einem Experten oder einer Expertin eine Folge dazu machen, einfach schon allein, weil ich da wenig drüber weiß. Aber das halte ich für einen Problembereich.
Und ich muss sagen, und da ist es vielleicht tatsächlich ein bisschen eine Parallele zu bestimmten Deutsch-Türken und im Osten, weil mein Ex-Freund kam ja aus dem Osten. Und zwar ist das auch einer, der schon als Kind, und das ist das Problem, weil für die viele, und er war, ich weiß gar nicht, wie alt er jetzt ist, Mitte 40, also er war auch noch ein Kind in der Wendezeit, aber die sind halt direkt 1990 in den Westen, sprich, haben erstmal nicht in einem Aufnahmelager, aber ein Jahr lang in einer Zwei-Zimmer-Wohnung bei Freunden. Das war auch für ihn total traumatisch, obwohl er ein Kind war, für die Eltern wahrscheinlich noch mehr, weil sofort weg irgendwie. Und das dauert dann einfach, hat ein paar Jahre gedauert, bis sie wieder Fuß gefasst haben und ein eigenes Häuschen hatten und was halt ganz normal ist. Und was mir, also A, fehlen diese ganzen bundesrepublikanischen Westerinnerungen. Das ist mir mal aufgefallen. Wir haben über irgendwas geredet und er wusste zum Beispiel gar nicht, was die Spiegelaffäre ist. Und das ist, finde ich, als Westdeutsche, boah, ja, voll wichtig und so. Natürlich, auch wenn ich jetzt nicht Geschichte studiert hätte, Kurt, hätte ich gewusst, was das ist. Und dass das ganz wichtig war, dass damals die Pressefreiheit gegenüber dem Staat, bla bla, das wird ja auch total verklärt. Aber, und er wusste gar nicht, was das ist, weil logischerweise hat das im Osten, hat das nicht stattgefunden. Und das andere ist, auf einer viel kleineren Ebene, dass viele Kindheits- und Jugenderinnerungen total durcheinander gehen. Wie wenn wir beide miteinander reden, wir haben garantiert als Kind ziemlich ähnliche Fernsehserien geguckt. Du hast ja so eine kleine Reihe, so dieses zeithistorische, was damals in war und sowas.
Oral History, ja.
Genau, und das gibt es bei ihm nicht. Der erzählt mir von irgendwelchen DDR-Freizeit-Zeltlagern und so, wozu ich überhaupt keinen Bezug habe, weil das im Westen gab es natürlich Zeltlager, aber nicht von der Partei organisiert oder sowas. Und das finde ich tatsächlich, dass mir dann so aufgefallen ist, dass so ein ganz großer gemeinsamer Erfahrungsschatz, der muss sich erst bilden. Also das kann sein, dass sich das in einer Generation schon wieder angeglichen hat, dass wir hier jetzt nur so ein temporäres Problem sehen. Aber es kann eben auch sein, dass das temporäre Problem so groß ist, dass das gar nicht mehr so zusammengeführt werden kann. Das weiß man heute vielleicht noch gar nicht.
Das ist ein super Punkt, den du da aufmachst. Ja, da habe ich so noch gar nicht dran gedacht. Aber beziehungsweise habe es gleich wieder vergessen, je nachdem. Aber das ist auf jeden Fall eine super Geschichte, weil das ja eben auch alle EinwanderInnen betrifft, ja, dass denen dieser gemeinsame Erfahrungsschatz fehlt. Wir haben das letzthin diskutiert gehabt, da kam es quasi auf im Zusammenhang mit der Vergangenheitsbewältigung Holocaust und so. Weil das muss ja zwangsläufig auch in jedem Patriotismuskonzept irgendwie verbaut werden. Ja, was ist mit der Nazi-Vergangenheit? Aber da werden eben alle Zugewanderten quasi und völlig zu Recht sagen, ja, das geht mich eigentlich nichts an. Das heißt, wir müssen quasi letzten Endes unser Konzept von Vergangenheitsbewältigung mittlerweile komplett vom Kopf auf die Füße stellen, weil wir auch hier ein inklusives Konzept brauchen, in dem die sich wiederfinden können. Wir müssen quasi weg von dieser Idee, dass wir als Nachfahren der Täter letztlich irgendwie ein Verhältnis dazu finden müssen und zu einem viel kollektiveren gesellschaftlichen Verständnis davon kommen. Schon allein, weil diese Beschwerden, die wir seit den 90er Jahren immer lauter hören, so was hat das mit mir zu tun? Ja, das ist ja mittlerweile in der vierten Generation oder teilweise schon in der fünften entfernt. Nee, mit diesem ganzen dummen Gerede von Schuldkult und bla. Ja, und da würde ich quasi in der Tendenz zustimmen, wenngleich meistens nicht in den Sachargumenten. Ja? Aber das muss eine Form annehmen, hinter die sich andere Leute auch stellen können. Ich habe keine Ahnung, wie das aussieht. Ja, das ist eine Aufgabe, die wird noch lange dauern, glaube ich. Aber in irgendeiner Art und Weise muss das verbaut werden. Genauso wie positive Bezüge zur deutschen Vergangenheit. Ja, du hast ja vorhin mal kurz 1848 anklingen lassen oder solche Geschichten. Und ich denke, da schlagen wir jetzt den Bogen zum Anfang unserer Diskussion, weil das ist diese unglaublich, auf Englisch sagst du messy, mir fällt gerade kein gescheites deutsches Wort ein, ist unaufgeräumt, chaotisch, schmutzig, ist der Beginn eines solchen Patriotismus. Und der ist am Anfang dann eben auch künstlich, weil wir müssen den im Endeffekt neu aufbauen letztlich. Ja? Der muss erstmal geschaffen werden. Und es passiert so ein bisschen, eben gerade durch Geschichten wie das, was die Bundeswehr macht oder sowas, die sich dann neu erfindet letzten Endes hier im 21. Jahrhundert. Und die, glaube ich, wo wir gerade beim Thema sind mit Vergangenheit, die auch wenig Chancen hat, allzu positive Beispiele in der deutschen Geschichte vor 1945 zu finden. Und ich weiß, dass das für die ein Riesenproblem ist, weil die ja quasi auf soldatische Leistungen verweisen wollen. Die wollen ja Vorbilder für Kameradschaft und besonders tolles Verhalten im Kampf und so weiter. Und da hat Deutschland halt praktisch nichts. Ja, wir können ja erst anfangen im Endeffekt mit dem Afghanistan-Konflikt und da gibt es nicht atemberaubend viele Beispiele. Das heißt, das ist ein Problem und ich sehe das Problem, aber ich fürchte, da in der Vergangenheit zu graben, ist zumindest extrem problematisch.
Das glaube ich auch, dass man da eher ganz neue Bezugspunkte finden muss, weil ganz viel ist, das ist mir auch so mit Lokalpatriotismus oft aufgefallen. Alle wissen nur, oh Gott, in der Nazizeit ist alles kontaminiert. Dann gehen wir noch weiter zurück. Aber das waren dann alles Antisemiten. Das waren ja auch keine, wo man sagen können, yay, das sind heute, aber werden das super Deutsche. Das ist genauso kontaminiert. Da habe ich auch gedacht, Mensch, dann vielleicht muss man dann wirklich neu anfangen und neue Traditionen knüpfen und neue natürlich wirkt das künstlich. Das ist ja erst im Rückblick wirkt das ja auch immer viel toller. Aber dann ist das so. Das ist ja, und das ist ja dann auch, wenn man das, glaube ich, als gemeinsame Aufgabe begreift, dann hat man schon den ersten gemeinsamen positiven Bezugspunkt, glaube ich.
Ich glaube, da hast du effektiv zwei Möglichkeiten. Du kannst es entweder so machen, wie du es gerade sagst, ja, dass wir sozusagen einfach einen Cut machen letztlich und neu anfangen, frühestens bei 45 gewissermaßen. Oder wir versuchen eben die Vergangenheit zu rekontextualisieren. Ja, das heißt, wir müssen dann quasi weg von das Kaiserreich mit deutscher Sonderweg und der Kram. In der Geschichtswissenschaft ist das ja eh schon längst tot, aber in der öffentlichen Wahrnehmung hält sich das ja noch ewig. 1848 als gescheiterte Revolution, obrigkeitsstaatliche Tendenzen, jada, jada. Man müsste dann quasi dieses, was wir jetzt wirklich volkspädagogisch jahrzehntelang gemacht haben, nämlich dieses während den Anfängen und immer darauf verweisen, wo waren diese Probleme schon angelegt und so, das müsste dann quasi weg. Ich denke da ganz massiv an Hedwig Richter zum Beispiel, die ja diese Kontinuitätslinien vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis heute in der deutschen Demokratiegeschichte nachzeichnet und die dann ganz stark darauf verweist, dass wir zum Beispiel in der Frauenbewegung oder in der sozialdemokratischen und Gewerkschaftsbewegung im Kaiserreich richtig krasse Aufbrüche hatten von Leuten, die sich da engagiert haben. Genau das, was wir heute haben wollen, ja, in so Graswurzelbewegungen sich organisieren. Und genauso kannst du ja grundsätzlich auch andere solche Geschichten erzählen. Das wäre die andere Option und die schließen sich auch nicht gegenseitig aus. Die kann ich komplementär verwenden und kann dann quasi auf diese Art und Weise eine neue Identität basteln. Und wenn jetzt jemand sagt, ja krass, das geht ja gar nicht, weil das ist ja alles so quasi Social Engineering oder was auch immer. Wir haben das schon mal gemacht, weil wir haben ja nach 45 die ganze deutsche Geschichte rekontextualisiert. Also wir wissen, dass es geht. Wir hatten ja quasi viel zu viel Erfolg damit letzten Endes. Also zumindest bei manchen Sachen. Ich sag bloß Stichwort Pazifismus und solche Geschichten. Ja, oder dieses, oh mein Gott, alles Obrigkeit, Staat und so weiter. Da sind wir letztlich übers Ziel hinausgeschossen, muss man aus heutiger Perspektive ganz klar sagen. Ich verstehe warum, aber letzten Endes haben wir da überkorrigiert. Und ich denke, wir können dieses Kunststück nochmal wiederholen, wenn wir das denn wollen. Das ist natürlich kein von oben verordneter Akt. Also ich sehe da jetzt nicht irgendein Ministerium eine Anleitung dazu entwickeln. Aber wenn gewissermaßen Institutionen da damit beginnen, das einfach für sich zu machen sozusagen, wenn die entsprechenden Debatten geführt werden in den Medien, wenn sich PolitikerInnen und oder Prominente dazu bekennen, dann wird es über Zeit passieren. Das ist ein langer Prozess. Wir reden hier 20, 30, 40 Jahre oder so. Aber in dem könnte sich da tatsächlich ein neuer und besserer deutscher Patriotismus entwickeln, der dann auch für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts besser geeignet ist als diese ständige Rückschau auf die alte Bundesrepublik.
Was ja generell, wie gesagt, gerade für Deutschland, und das ist ja in Amerika, in Frankreich, das ist ja da auch so passiert. Die sind ja auch nicht von heute auf morgen, yay, hatten wir einen Patriotismus. Das ist eben was, was wächst. Du hast es mal zu Grenzen so schön gesagt, die wachsen. Oder nicht? Und da passiert es ja genauso. Und ich glaube, das ist gerade, weil Deutschland gar nicht wegen den Nazis, sondern auch weil Deutschland einfach als Land auch gar nicht so lange, wie gesagt, also seit 1990, das war ja gestern quasi in Länderkontext gesehen. Das funktioniert eben, das sind lange Prozesse und das muss man, glaube ich, so angehen. Ich glaube, es funktioniert nicht, wenn die einen das auch nochmal, um an den Anfang zurückzuerinnern, dass die einen an so einer ganz altmodischen Sache wie mit der AfD und CDU, das sind halt wirklich, das hätte man, weiß ich gar nicht, ich weiß nicht, ob das 50er ist oder so, also so eine ganz altmodische Definition und die anderen lehnen das komplett ab. Dann hat man immer irgendwie so ein verkrampftes Verhältnis und kommt da nie zu so einem natürlichen Umgang mit. Also dass das überhaupt mal entkrampft wird, wäre mir auch total wichtig, dass das jetzt eben nicht mehr so ist, dass das ist ja auch in der Welt nicht so. Es ist ja nicht mehr so, dass jeder, der Deutschland hört, erstmal an Nazis denkt. Dafür ist es nun eben lange genug her, dass man jetzt tatsächlich meinetwegen an Sauerkraut denkt, was auch nicht toll ist, aber zumindest schon mal ein bisschen positiver. Und das darf dann auch in Deutschland selbst auch passieren eben.
Ich habe da eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, außer das hat doch jetzt trotz unserer anfänglichen Unsicherheit eine ganz spannende Diskussion ergeben. Erneut, ich wäre wirklich sehr gespannt, was unsere Zuhörenden dazu zu sagen haben, was eure Gedanken sind. Kommentiert das Ganze sehr gerne, lasst es uns irgendwie wissen. Empfehlt das Ding weiter. Wenn ihr euch drüber aufregt, dann hassteilt es. Ich bin eine Klickhure, ich nehme alles. Und wir sehen uns beim nächsten Mal mit neuen Themen wieder. Danke dir, Ariane, und danke an alle Zuhörenden.
Danke dir auch. Tschüss.